Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Kennt ihr die Redewendung, das ist für mich wie ein Buch mit 7 Siegeln? Und ihr wisst auch, woher diese Redewendung stammt? Finden wir in der Bibel, in der Offenbarung 5. Genau in diesem Text, den wir heute miteinander bedenken wollen. Und tatsächlich ist die Offenbarung für viele Menschen wie ein Buch mit 7 Siegeln. Schwer zugänglich und schwer verständlich. Aber die Offenbarung ist nicht nur ein Buch mit 7 Siegeln. Verschlossen, geheimnisvoll, unverständlich. Sie ist auch wie ein geöffnetes Fenster. Wir können in eine andere Wirklichkeit schauen. Wir gewinnen Orientierung. Wir sehen nicht mehr unsere Probleme nur, nicht mehr die Nöte der Gegenwart. Es ist wie in einem Raum, wo die Luft knapp wird und auf einmal wird das Fenster geöffnet, der Sauerstoff strömt herein, man kann wieder durchatmen. Und vielleicht möchte das auch die Offenbarung in diesen Tagen mit uns sein. Also nicht nur das Buch, das uns vielleicht verschlossen bleibt und Angst macht, sondern das Buch, das tröstet. Habt ihr euch schon einmal in einer fremden Stadt spät abends bei Regen und Nebel verfahren? Ihr wisst nicht mehr, wo ihr seid? Einbahnstraßen, gesperrte Straßen, Sackgassen. Und man ist nur noch verwirrt. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Wie kommt man raus? Und dann auf einmal das Hinweisschild Autobahn. Ah, da will ich ja hin. Dort will ich hin. Das ist meine Richtung. Es regnet noch, es ist noch dunkel und Nebel ist auch noch da. Aber ich weiß jetzt, wo es lang geht. Und ein solches Hinweisschild ist auch die Offenbarung. Es bleiben viele Nöte in deinem und meinem Leben. Es bleibt der Nebel, der Dunst in dieser Welt. Und doch haben wir dieses gewaltige Hinweisschild von der Offenbarung zur Ewigkeit Gottes hin. Das ist der Weg und das allein zählt. Also das letzte Buch der Bibel, ein gewaltiges Hinweisschild, ein geöffnetes Fenster. Wir können einen Blick in die Zukunft tun. Die Offenbarung beschreibt ja die Zustände dieser Welt und oft mit sehr drastischen Bildern. Da wird auch nichts beschönigt. Da werden die Katastrophen genannt, die manchmal Schlag auf Schlag über diese Welt auch noch kommen werden. Und die Gerichte, die angekündigt sind, die lassen auch nichts Gutes ahnen. Und doch bekommt gerade der Seher Johannes in einer bedrängten und notvollen Zeit für die Gemeinde Jesu dieses geöffnete Fenster gezeigt. Also es ist nicht nur die schreckliche Verfolgung, sondern es gibt da einen Blick hinter den dunklen Welthorizont. Er darf eine andere Welt sehen. Er darf in die Welt Gottes sehen. Er sieht den himmlischen Gottesdienst. Wir müssen das Fenster der Hoffnung auch für unser eigenes Leben immer offen halten. Sonst wird uns auch geistlich die Luft knapp werden. Ein Theologe sprach kürzlich einmal angesichts der momentanen Krise davon, wir brauchen Bilder der Hoffnung. Und der Papst meinte in seiner diesjährigen Osteransprache, die Hoffnung gehöre zu den menschlichen Grundrechten. Die Hoffnung gehört zu den menschlichen Grundrechten. Aber wo finden wir sie denn dann, diese Grundrechte der Menschen, das Grundrecht der Hoffnung. Wo finden wir die Bilder der Hoffnung? Finden wir in unserer Welt nicht eher die Bilder der Hoffnungslosigkeit? Also wenn wir nach den Bildern der Hoffnung Ausschau halten, dann können wir uns nur der Bibel zuwenden. Und das nicht nur in der Offenbarung. In vielen anderen Büchern bekommen wir Hoffnung, Trost und Ermutigung für unser Leben. Aber in besonderer Weise ist eben auch die Offenbarung ein Trostbuch, ein Hoffnungsbuch. Und das möchte uns immer wieder ermutigen für unser Leben. Der Text ist schon angekündigt. Kapitel 5, die Verse 1 bis 14. Jetzt sah ich, dass der, der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und war mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Doch einer der Ältesten sagte zu mir: Weine nicht. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Nun sah ich in der Mitte, da, wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist und hatte 7 Hörner und 7 Augen. Die 7 Augen sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Als es das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Nun sangen die 4 lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete: Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden einmal auf der Erde regieren. Dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln, 1000 mal 1000 und 10.000 mal 10.000. Sie standen im Kreis rings um den Thron, um die 4 lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen: Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum, hörte ich mit Einstimmen und Rufen: Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Die 4 lebendigen Wesen antworteten: Amen. Und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Das Bild, das uns in Kapitel 4, ich erinnere an gestern, vor Augen gemalt wird, der Thron Gottes in seiner Ruhe und Majestät, so ein stehendes Bild, das Johannes uns gestern in Kapitel 4 gezeigt hat. Jetzt kommt in dieses Bild Bewegung. Es ist voller Spannung. Da geht es um diese geheimnisvolle, rätselhafte Buchrolle. Aber wisst ihr, nicht nur dieses Buch hat etwas Geheimnisvolles und Rätselhaftes. Auch die Geschichte dieser Welt, auch deine und meine Lebensgeschichte, die Geschichte der Gemeinde Jesu, haben sie nicht alle diese rätselhaften, geheimnisvollen Züge? Goethe hat einmal gesagt: Die Zeiten der Vergangenheit sind uns ein Buch mit 7 Siegeln. Die Zeiten der Vergangenheit. Nicht nur die Zukunft, rätselhaft, undurchschaubar. Nicht nur das, was du gegenwärtig erlebst, Wenn wir zurückschauen in unsere Vergangenheit, entdecken wir nicht auch viele Fragezeichen? Entdecken wir nicht viel Rätselhaftes? Und haben wir auf alles eine Antwort, eine Lösung? Wer kann die Rätsel der Geschichte lösen? Das ist am Ende die bohrende Frage. Vor unseren Augen entfaltet sich in Offenbarung 5 die Schlüsselszene der Weltgeschichte. Wir wollen drei Fragen an diesen Text stellen. Erstens, wozu braucht es das Lamm Gottes? Zweitens, wer ist das Lamm Gottes? Und drittens, was gebührt dem Lamm Gottes? Also, wozu braucht es das Lamm Gottes? Da wird uns die Szene geschildert, dass der, der auf dem Thron sitzt, in seiner Rechten, in seiner Tathand, in der Regierungshand, eine Buchrolle hat. Zum Inhalt dieser Rolle wird uns nichts weiter gesagt. Der Text schweigt darüber. Allein die Tatsache, dass Gott dieses Dokument in der Hand hält, zeigt uns die Wichtigkeit dieser Buchrolle. Lässt ahnen, dass es hier um ein Dokument geht von größter Wichtigkeit für das gesamte Universum. Man könnte sagen, in dieser Buchrolle ist der Geschichtsplan, der Bauplan der Geschichte dieser Welt. Die Geschichte der Welt, die Geschichte der Menschheit, die gestrige, die heutige und die morgige, geschrieben in ein Buch. Und in all dem ist Gott der Architekt der Geschichte, gemeinsam mit Christus, dem Lamm. Und alle Beteiligten erkennen, hier ist der Zeitpunkt gekommen, dass Gott handelt, dass Gott etwas tut, dass etwas geschieht. Aber noch ist ja der Heilswille Gottes testamentarisch versiegelt. Noch ist diese Buchrolle geschlossen. Aber diese Buchrolle ist also das Testament göttlicher Willenserklärung. Dort erklärt Gott, was er will. Und dieses Testament ist endgültig und unumstößlich. Da wird nicht noch einmal etwas verändert, weil Gott noch eine andere Idee hat, sondern das, was geschrieben ist, ist geschrieben und so will er es. Es handelt sich um eine Schriftrolle, die aus 7 Einzelrollen besteht und versiegelt ist. Und damit wird eigentlich der Inhalt unzugänglich. Denn um Siegel zu brechen, muss man das Recht dazu haben. Also nur rechtskräftige Personen können solche Siegel aufbrechen. Das war damals eine übliche Form in der Antike. Da wurden zum Beispiel Übertragungsurkunden oder Eheverträge, Miet- und Pachtverträge in dieser Form verfasst. Und auch die Römer versiegelten ihre Testamente 7-fach. Um unberechtigten Zugriff zu unterbinden. Dass also niemand sich an so eine Schriftrolle, an so ein Testament heranwagt, der nicht berechtigt ist. Und dass es sich um eine 7-fache Blattrolle handelt, weist auf die Vollständigkeit hin. 7 ist die Zahl der Vollständigkeit in der Bibel. Da bleibt kein ungeklärter Rest, da fehlt kein Blatt, da ist alles vorhanden. Und alles, was Gott sich vorgenommen hat, wird er auch zur Ausführung bringen. Also es handelt sich hier um eine Übertragungsurkunde, die Gott in seiner Hand hält. Er möchte einem diese Urkunde übergeben, damit er seinen Plan ausführt. Noch trägt die Buchrolle die Siegel der Verschlossenheit, verschlossen mit göttlicher Autorität. Und durch den Himmel, durch Gottes unsichtbare Welt, wird diese alles entscheidende Frage gestellt. Wer ist rechtmäßig befugt, dieses Testament zu öffnen? Wer kann das Testament rechtskräftig aufbrechen? Wer ist befugt? Es steht also die Frage im Raum, wer? Wer kann Gottes umfassenden Plan zur Erfüllung bringen? Wer kann die von Gott abgefallene Welt, die von Gott abgefallenen Menschen ihm wieder zuführen? Wer ist da in der Lage? Und da herrscht zunächst eine furchtbare, beklemmende Antwortlosigkeit. Niemand. Im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, in den damaligen Bereichen, wie man sich das vorstellte, war niemand zu finden. Das gesamte Universum. Niemand, der das Kriterium der Würdigkeit erfüllen könnte. Keiner, der dazu berechtigt ist. Kein einziger. Niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzuschauen. Im ganzen Universum gibt es keine Person, die die Rätsel klären, die Geschichte deuten und sie ans Ziel führen kann. Vielleicht auch für uns heute so ein Gedanke noch. Trachte nicht danach, alles heute klären zu wollen. Vielleicht kennst du es auch aus deinem Leben. Es stehen Dinge an, du möchtest sie gerne klären. Du möchtest die Rätsel lösen und am Ende vergeht ein Tag und du konntest manche Probleme nicht klären. Wir müssen heute nicht alles klären und auch erklären können. Und wir müssen heute nicht alle Fragen beantworten. Und auch als Christen stehen wir vor Fragen, vor Rätseln, die wir nicht vorschnell klären können. Alles zu wissen, wisst ihr, wem das allein gebührt? Alles zu wissen, das gebührt allein Gott. Und dieses Sein-Wollen wie Gott ist ja von Anfang an der Menschheit diese Ursünde in ihrer deutlichsten Gestalt. Wir möchten jetzt schon alles wissen. Und Gott hat über manches auch den Mantel des Geheimnisses und des Schweigens gelegt. Die Geschichte dieser Welt und auch die Geschichte deines und meines Lebens enthält also manche Rätsel und manche Geheimnisse, die wir nicht ohne weiteres aufdecken können. Und vielleicht war auch damals für die Christen im Römischen Reich das eine große Frage, ein großes Rätsel. Wie kann ein Kaiser in Rom solche Macht haben, dass er die Christen so unterdrückt? Und wir vertrauen auf Jesus, den Auferstandenen, den Sieger. Und auf einmal müssen sie sehen, wie sie unterdrückt werden, wie scheinbar ein anderer auf dem Thron sitzt. Und hier werden die Christen einfach ermutigt. Vergesst nicht, da hat ein anderer die Geschichte in der Hand. Ein anderer hält und führt euch. Also diese Antwortlosigkeit, dass sich einfach keiner findet, führt bei Johannes zu einer großen Traurigkeit. Mit dem Öffnen des Buches sollen vier zentrale Fragen geklärt werden. Die Herrschaftsfrage, die Deutungsfrage über die Gegebenheiten unseres Lebens, die Gestaltungsfrage der letzten Zeit, wie gestaltet sich diese letzte Zeit für die Welt, für die Menschen? Und die Erlösungsfrage. Und das ist eine der wichtigsten, ihr lieben Geschwister. Wie kann aus der Unheilsgeschichte dieser Welt eine Heilsgeschichte werden? Wie kann am Ende doch der Mensch aus seiner Verlorenheit gerettet werden? Das sind die zentralen Fragen. Und wer in die Geschichte schaut, auch einmal zurückgeht in der Welt- und Menschheitsgeschichte. Ach, wie viele Weltverbesserungspläne hat es schon gegeben. Wie viele Revolutionen sind angetreten. Wir machen jetzt alles besser. Und am Ende steht der Mensch wieder neu vor einem Scherbenhaufen, vor Blut und Tränen. Bisher sind alle Weltverbesserungspläne an der Personenfrage gescheitert. Und die, die meinten, sie könnten das jetzt, sie könnten Heil bringen für die Welt und das sogar für 1000 Jahre. Solche Leute hat es ja gegeben. Und auch heute gibt es Mächtige in dieser Welt, die meinten, sie könnten also für ihr Volk das Beste bringen. Nein. Immer wenn es um diese bedrängenden existenziellen Fragen geht, wird die Frage nach der Person gestellt. Ich muss da so an Paulus denken. Wahrscheinlich zog vor seinem inneren Auge so sein Leben vorüber, was er auch als Christenverfolger alles angestellt hat, wie er die Gemeinde verfolgt hat. Und da bricht es aus ihm heraus, in Römer 7 schreibt er davon, ich elender Mensch. Und dann stellt er nicht die Frage, was kann ich denn jetzt machen? was kann mich denn aus diesem Elend herausbringen? Sondern er stellt die Frage nach der Person, wer? Wer kann mich erlösen? Und dann kommt bei Paulus dieser dankbare Jubel, Gott sei Dank, es gibt einen Jesus Christus. Also wenn es um die letzten tiefen Fragen unseres Lebens geht, du brauchst nicht zu den Religionen gehen, du brauchst nicht zu den Philosophien zu gehen, du brauchst nicht zur Wissenschaft zu gehen, du kannst wirklich nur zu einem gehen. Wenn du diese letzten Fragen geklärt haben willst für dein Leben, dann kannst du nur zu Jesus gehen. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und es gibt nur die eine Antwort, Jesus Christus. Also für Johannes, für die Beteiligten in der Szene von Offenbarung 5, zunächst ein frustrierendes Ergebnis. Keiner, niemand. Dieser Plan, den Gott noch in seiner Hand hält. Die Geschichte der Welt wird nicht von unberechenbaren Schicksalsmächten gestaltet, sondern durch Gottes Plan. Wisst ihr, ich bin so froh, dass das über dieser Welt steht, der Plan Gottes, den ich nicht in allen Einzelheiten erkenne und deuten kann, bei Weitem nicht. Aber ich vertraue darauf, dass Gott einfach einen Plan hat. Und ich vertraue sogar darauf, dass Gott für dein und mein Leben einen Plan hat. Denn ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass Gott einfach so planlos und ziellos handelt. Wir finden in Psalm 139, Vers 16, das schöne Wort. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Das sagt Gott über deinem und meinem Leben. Oder aus Psalm 31, meine Zukunft, meine Zeit, mein Leben liegt in deinen Händen, Gott. Wo könnte es besser aufgehoben sein als in den Händen unseres himmlischen Vaters? Vertraue einfach darauf, dass auch dein Leben am besten aufgehoben ist in Gottes Händen. Und das finde ich nun jetzt beruhigend. Beruhigend, Gott weiß, was war. Er kennt die Katastrophen unserer Vergangenheit. Er kennt wirklich die Scherben deines Lebens. Er weiß, was in deinem Leben alles kaputt gegangen ist. Durch Eigenverschulden oder auch durch Fremdverschulden. Gott kennt es. Beruhigend, das zu wissen. Aber beruhigend auch, Gott weiß, was ist. Er kennt die Konflikte, die Nöte und Probleme der Gegenwart, mit denen du dich herumschlägst. Beruhigend, dass Gott das weiß. Und beruhigend, Gott weiß, was kommt. Ja, er kennt auch die Krisen, die noch vor dir liegen. Er weiß, was dich morgen erwartet, was uns heute noch, Gott sei Dank, unbekannt ist. Also das ist für mich beruhigend, dass Gott das alles weiß, was war, was ist und was kommt. Der auf dem Thron saß, reicht dann dem Lamm das Buch der Geschichte. Also Christus und kein anderer kann die Unheilsgeschichte der Welt zu einer Heilsgeschichte werden lassen. Und das ist ja so Gottes Plan, dass von Anfang an nicht nur Menschheitsgeschichte läuft, nicht nur Weltgeschichte sich abspielt, sondern dazwischen immer auch Gottes Heilsgeschichte. Mit dem Versprechen von Anfang an, da wird einer kommen, der wird dieser Schlange, den wird die Schlange in die Ferse stechen, aber er wird die Schlange zertreten, auf den Kopf treten. Von Anfang an hat Gott das Heil geplant. Über viele Familiengeschichten, über eine tragische Geschichte mit Israel und auch die Geschichte der Gemeinde Jesu ist eine wechselvolle Geschichte. Aber immer ist sie auch Heilsgeschichte. Und das, denke ich, gilt auch wieder für unser eigenes Leben. Also wozu braucht es das Lamm Gottes? Um die bisherige Geschichte zu deuten und die zukünftige zu gestalten. Nur mal noch nebenbei so ein Gedanke. Jesus Handeln und Wirken in dieser Zeit und Welt, das hat er nicht erst mit Weihnachten begonnen. Von Anfang an ist Jesus dabei gewesen, ehe der Welt grundgelegt wurde. Er war Mitschöpfer, Mitgestalter dieser Welt. Und in ganz vielen alttestamentlichen Texten Gebt da einmal bitte Obacht, wenn ihr die lest. Werdet ihr immer Spuren finden, die zu Jesus hinführen. Auch an sein Kreuz. Und deshalb ist das Alte Testament nicht nur so Geschichte. Kann man auch weglegen und vergessen. Nein, nein. Dort lebt und wirkt der Messias genauso. Später tritt er in die Öffentlichkeit. Macht es der Welt deutlich. Der Retter, der Heiland ist da. Aber schon im Alten Testament, das hat etwas, denke ich, mit diesem großen Plan Gottes zu tun. Ist das alles angelegt? Und dann, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Und nun wird dieses Heils- und Erlösungswerk deutlich. Also alle Geschichte in der Hand des Lammes. Ja, wer ist das Lamm? Unsere zweite Frage an diesen Text. Einer von den 24 Ältesten ergreift ja das Wort. Streng vermieden wird übrigens der Name Jesus Christus. Er wird hier nicht genannt. Aber wer soll denn sonst gemeint sein, wenn von dem Lamm die Rede ist? Dann kann es nur einer sein, der Messias Christus. Geheimnisvoll wird er beschrieben. Interessant, dass alttestamentliche Bilder benutzt werden. Hier haben wir also so eine Linie, ne, vom Alten Testament zum Neuen hin. Da ist dieses erste Bild der Löwe aus Juda. Hier geht es um die Machtfrage. 1. Mose 49, Vers 9 und 10, dort spricht Jakob seinem Sohn Juda den Segen zu. Mit den Worten, Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raub. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Ein ganz klarer Hinweis auf Jesus, den Messias. Der Löwe in seiner Kraft, Macht und Majestät ist hier das Bild für die Macht Jesu. Das zweite Bild, da geht es um die Herkunftsfrage. Wo hat denn dieser Messias seine Wurzeln? Und die menschliche Linie des Messias wird zurückgeführt auf David. Jesaja 11, Vers 1, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Ja, das Heil kommt von den Juden. Hier ist die menschliche Verwurzelung Jesus. Hier wird deutlich, er ist ganz Mensch, aber zugleich auch ganz Gott. Jesus, ein Nachkomme Davids. Ja, in seiner Menschengestalt so verwechselbar, dass die Leute gesagt haben, mit dem Messias, nee. Wir wissen doch genau, wer das ist. Das ist der Sohn von Josef, vom Zimmermann. Also macht uns hier nichts weiß. Nein, menschlich in dieser Linie, aber zugleich auch der Sohn Gottes. Und das dritte Bild, das uns gezeigt wird, das ist Christus ausgestattet mit 7 Hörnern und 7 Augen. Hier geht es wieder um die Göttlichkeitsfrage. Jesus ist Gott. Eigenschaften Gottes werden auf Jesus übertragen. Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend, allgegenwärtig und Jesus ist es auch. Jesus ist es auch. Also diese 7 Hörner bedeuten auch göttliche Machtvollkommenheit. Und das Lamm Gottes, diesem Lamm Gottes ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Heute nur scheinbar, heute noch verborgen. Also heute kann man wirklich diese Machtfrage so nicht deutlich sehen, wenn man denkt, dass Jesus der Herr ist. Da scheinen andere das Sagen zu haben. Andere auf dem Thron zu sitzen. Und doch, er ist der Herr. 7 Augen, die Allwissenheit. Also Gott ist unbestechlich und Jesus ist es auch. Die Zahl der Vollkommenheit, nichts ist ihm verborgen. Ja, wo wir auch sind, er ist schon da. Er ist dabei, um zu helfen, zu trösten und zu lenken. Diese 7 Augen, die dem Lamm hier zugeordnet werden, ist ja nicht nur etwas, dass er uns kritisch beäugt, dass er nicht nur unsere Defizite aufdecken will. Er will uns ja auch sagen, ich habe den Durchblick. Ich weiß, was für dich gut ist. Ich kenne deine Fehler, ich kenne deine Defizite. Aber dafür bin ich ja Lamm geworden, Opferlamm, damit du das nicht selber tragen musst und büßen musst, deine ganze Schuld und dein Versagen. Also in diesen Augen liegt nicht nur das Aufdecken der Fehler, sondern auch die Heilkraft. Es sind die Augen unseres Heilandes, es sind die Augen des guten Hirten, die uns am Ende dann liebevoll anschauen und zu ihm einladen. Bei ihm finden wir Vergebung, Heil und Leben. Also auch das wird hiermit deutlich. Und ich könnte mir vorstellen, in dieser himmlischen Szene, es wird immer noch gewartet, da muss doch nun endlich mal so eine gewaltige Herrschergestalt auftreten. Da muss ich doch mal der Vorhang auftun und dann muss endlich der erscheinen, der kraftvoll und machtvoll den Ton in dieser Welt vorgibt. Und dann wechselt dieses Bild plötzlich. Aus der kraftvollen Herrschergestalt, aus dem Löwen, ist ein Lamm geworden. Ein Lamm wie geschlachtet. Und hier geht es um die alles entscheidende Frage unserer Schuld und Sünde, unser ganzes Versagen, unsere Gottesferne. Hier geht es um die Vergebungsfrage. Also eine erschütternde Überraschung. Statt dass ein Löwe dort auftritt, erscheint ein Lamm. Und das Lamm, ein Bild für Schwachheit. Das Lamm ist kein Tier, das kämpft. Das Lamm erduldet. Erduldet, was mit ihm geschieht. Ein Bild der Selbstaufgabe und des Selbsteinsatzes. Das Lamm setzt sich selber ein, gibt sich hin. Und hier sind wir ganz schnell bei Jesaja 53, Vers 7. Als er gemartert ward, litt er doch willig, tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er? Wer denn? Allein Jesus Christus. Von ihm ist hier die Rede. Das ist Jesus. Das hat er mit sich geschehen lassen. Und auf einmal wird dieses Lamm in den Mittelpunkt gerückt. Das Lamm als die Opfergabe Gottes uns angepriesen. Als Sühneopfer, die Menschen zu erlösen. Bei seinem ersten Kommen, was wir zu Weihnachten immer wieder feiern, da ist Jesus gekommen als das Lamm, als das Sühneopfer. Bei seinem zweiten Kommen, in Macht und Herrlichkeit, kommt er als Löwe, als der Richter dieser Welt. Deshalb sind beide Bilder stimmig, dass allein dieser Lamm-Löwe auch dann würdig ist, die Siegel, die versiegelte Schriftrolle aus der Hand Gottes in Empfang zu nehmen. Das ist für mich mit eines der eindrücklichsten Bilder in der Offenbarung. Das geschlachtete Lamm, also einem Tier, dem man es gar nicht zutraut, empfängt die ganze Machtfülle vom Vater. Nimm das Buch der Geschichte, das Buch des Lebens, den großen Plan Gottes in die Hand. Und Gott traut es diesem Lamm zu, dass er und wirklich nur er allein seinen Plan ausführen kann. Und mit der Übergabe dieses Buches legt Gott die Geschichte der Welt und das Geschick der Menschen in die Hände seines Sohnes. Und ich will es gerne noch einmal sagen, vertrau bitte darauf ganz fest, egal wie dir es geht, dass in den Händen des Lammes auch dein Leben am allerbesten aufgehoben ist. Du wirst keinen anderen finden als das Lamm, der zugleich der Hirte ist, der dich so führen und leiten und versorgen kann. Ja, der dich retten und erlösen kann. An Jesus entscheidet sich wirklich dein und mein ewiges Schicksal. An Jesus entscheiden sich nicht nur unsere 60, 70 oder 80 Jahre, dass wir sie noch ein wenig glücklicher vielleicht verleben könnten, dass wir es noch ein bisschen schöner hätten auf dieser Erde. Darum geht es am Ende nicht. Wenn uns Gott das schenkt, dann können wir es dankbar annehmen, wenn er uns gute und frohe und glückliche Zeiten schenkt. Nur, das ist nicht sein ursprünglicher Plan. Der Plan Gottes geht viel weiter, über diese Zeit hinaus in die Ewigkeit. Und dass wir dort einmal ankommen, damit wir einmal vor Gott bestehen können, deshalb gibt es das Lamm. Deshalb wird Jesus die zentrale Figur in der Welt- und Menschheitsgeschichte. Und dann kann es auch gar nicht anders sein, dass die dritte Frage, die wir stellen, was gebührt dem Lamm Gottes, mit der einen Antwort oder mit dem einen Wort beantwortet wird: Anbetung. Und da gibt es drei immer größer werdende Kreise der Anbetung. Wir hatten gestern schon über dieses Thema der Anbetung gesprochen. Wir haben hier wieder so eine Szene der Anbetung. Da sind die 24 Ältesten, die anbeten. Mehr so der enge Kreis. Sie symbolisieren also Gemeinde, Volk Gottes aus dem Alten und dem Neuen Bund. Und ihr Thema, das sie haben, das sie besingen, ist die Versöhnung. Denn du bist geschlachtet worden. Dir verdanken wir im Grunde durch deine Selbsthingabe unser Leben. Also das ist dieser Tenor in diesem ersten inneren Kreis der Anbetung. Die Versöhnung, die Erlösung, der Loskauf. Die Erlösten sind Gottes Eigentum. Das wird dann später in der Offenbarung immer wieder einmal betont. Ich glaube, in Kapitel 7 kommen wir dann darauf, die 144.000, die Versiegelten. Also immer wieder macht Gott es deutlich, ihr, die ihr euch dem Sohn anvertraut habt, ihr seid in meiner Hand, ihr seid mein Eigentum und niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Gott lässt sich sein Eigentum nicht mehr wegnehmen. Das ist also dieser innere Kreis in der Anbetung, die Gemeinde, Gottes heiliges Volk, bei Gott geborgen. Der mittlere Kreis, es ist die Rede von einer unzählbaren Schar von Engeln. Auch sie besingen den gekreuzigten Christus. Das ist wirklich das zentrale Thema. Da kann heute die Welt und da können die Theologen sagen, was sie wollen, was man alles so zu thematisieren hätte, ob es die Umwelt ist oder andere humanistische Themen. Das können alles Themen sein. Wir können uns auch damit beschäftigen. Aber das allerwichtigste Thema für diese Welt und für dein und mein Leben ist und bleibt Jesus Christus als der Gekreuzigte. Und Paulus sagt den Galatern, ich habe eigentlich nur eines, was ich machen möchte. Ich möchte euch Jesus vor Augen malen als den Gekreuzigten, als den Gekreuzigten. Und er macht es immer wieder deutlich, das Wort vom Kreuz, ach, die Welt mag darüber lachen, die Welt mag in den Kopf schütteln über so viel Naivität vom Kreuz. Nein, für uns ist es Gotteskraft, Rettung, Hilfe und Heil. Und deshalb, ihr lieben Geschwister, lassen wir uns den Gekreuzigten nicht nehmen. Wir bleiben bei ihm und bei seiner Erlösungstat. Und in seiner Machtfülle trägt er wirklich das ganze Universum. Und das ist der dritte Kreis. Da auf einmal wird deutlich, alle im Universum geben Gott die Ehre. Hier denke ich auch an Philipper 2, Vers 10. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Ihr lieben Geschwister, es kommt wirklich dieser Tag, da wird keiner mehr stolz vor diesem Herrn stehen. Und wisst ihr, wie gut das ist, dass wir jetzt schon freiwillig unsere Knie beugen können vor diesem Herrscher, vor diesem Herrn? Und die es nicht freiwillig tun, die werden einmal in die Knie gezwungen. Am Ende wird jeder erkennen, das ist er. Es ist uns gesagt worden, aber wir haben es nicht geglaubt. Wir haben ihn nicht gewollt. Und wer keinen Heiland haben will, der hat am Ende auch keinen Heiland. Und der geht am Ende verloren. Also wie wir merken, aus dem geopferten Lamm wird der gepriesene Herr. Das ist also so dieser Tenor, dass der Opfertod des Lammes ist die große Lösung, die Erlösung der Welt. Und das, was am Karfreitag als eine mächtige Niederlage aussah, das erweist sich als ein haushoher Sieg. Ein Sieg über alle christusfeindlichen Mächte. Übrigens ist das auch dann in der Offenbarung, wird das noch einmal thematisiert, diese finsteren, dunklen Mächte, die immer gegen Christus und seine Gemeinde kämpfen. Kapitel 12, Kapitel 13, dann sind das noch einmal die Themen. Und am Ende wird es dann deutlich, wer wirklich der Sieger ist. Ich mache noch mal einen ganz kleinen Exkurs zu dem Lamm. Im Altertum wurden ja Gottheiten in Tiergestalten verehrt und dargestellt. Also in den Tiergestalten verehrte man verschiedene Gottheiten. Und die gängigsten Tiergestalten waren Kampf- und Raubtiergestalten. Also Löwe, Stier, Schlange. Und jetzt auf einmal wird uns ein Opfertier präsentiert als ein Lamm. Und da sagt man sogar, dieses Lamm ist der Sieger. Dieses Lamm hat die größte Machtfülle, die man sich denken kann. Wisst ihr, wie die damals da standen, die Christen auch? Wenn sie sozusagen ihren Herrn und ihren Sieger als ein Lamm präsentierten. Eine göttliche Siegergestalt im Bild eines Opfertieres erschien damals in der Antike den Menschen als total sinnlos. Damit braucht er gar nicht zu kommen. Und doch hat gerade diese Botschaft und dieses Bild eine ganz tiefe Logik. Diesmal kam kein Herrscher, der Blut vergoss, der nicht Gewalt angewandt hat, der nicht mit brutaler Härte seine Macht zeigte. Diesmal kam einer, der sein eigenes Blut vergossen hat, der stillgehalten hat, der sich hat beschuldigen und beschimpfen lassen, obwohl er ohne Schuld dastand. Er ließ sich widerstandslos gefangen nehmen und hat es sogar fertiggebracht, seine Feinde zu lieben. Das kriegt keiner, kein Mächtiger in dieser Welt hin. Er liebt auf dieser Welt die Menschen so, wie Gott es gewollt hat, ohne dass seine Liebe mitstarb. Und ich glaube, gerade am Kreuz zeigt Jesus diese Liebe, die Liebe zu seinem Vater, an der er festgehalten hat und die Liebe zu uns Menschen. Das ist das Lamm Gottes. Und das war sein Sieg, dass er in dieser Liebe, in diesem Gehorsam ausgehalten hat. Wir wissen selber, wie es ist, wenn man zu Unrecht beschuldigt wird. Man möchte alles klarstellen. Man möchte sich selbst rechtfertigen. Man möchte, dass man wieder gut dasteht. Und dann wird auf Jesus alle Schuld gelegt, die er gar nicht getan hat. Versteht ihr? Nur damit wir frei ausgehen. Und er hält dem allen Stand. Woher hat er diese Kraft? Für mich gibt es nur diese eine Antwort. Es ist die Kraft der Liebe. Denn nur die Liebe hält solches aus. Und das zeigt Jesus. Also am Lammesgesetz ist das Wolfsgesetz zerbrochen. Das Wolfsgesetz, wie du mir, so ich dir. Und das Lammesgesetz sagt, dann nimm mich hin, dann tötet mich. Aber ich will in der Liebe zu meinem Vater im Himmel und aus Liebe zu den Menschen diesen Leidensweg gehen. Jesus hat das Böse mit seiner Liebe überwunden. Und das ist wirklich sein Sieg. Das hat er für uns getan. Aber allein mit Liebe als ethische Leistung ist, denke ich, dieser Kreuzestod Jesu noch nicht umfassend beschrieben. Wisst ihr, was uns auch immer wieder deutlich werden muss und vor Augen stehen muss? An diesem Kreuz hängt eine schuldige Welt, hängt die ganze Schuld der Welt. Das haben wir Gott angetan, dass es keinen anderen Weg für ihn gegeben hat, als sich von seinem Sohn zu trennen. Mit dem angenagelten Jesus am Kreuz nagelt sich im Grunde die gottlose Welt selber fest. Sie versteht es oft nur nicht. Aber das ist ihre Schuld, das ist ihre Not. Sie hängt wie ein Leib an diesem Kreuz. Ein vernichtendes Urteil für diese Welt. Das Welt hast du verdient, wenn du Gott ablehnst, wenn du deine eigenen Wege gehst. Es geht ohne Gott in diese Dunkelheit. Und diese Dunkelheit ist am Kreuz, am Karfreitag greifbar gewesen. Die Sonne verlor ihren Schein. Es wurde finster dunkel. Die Urteilsvollstreckung an der Welt geschieht Gott sei Dank jetzt noch nicht. Es gibt noch die Gnadenzeit. Also diese Schonzeit, dass Gott sagt, ich werde mit dem letzten Gericht noch warten. Diese Schonzeit für die Welt, das wird ihre Heilszeit. Heute leben wir noch von der Gnade. Das ist noch die gnädige, die heilsvolle Zeit. Und das ist unsere Chance, dem Lamm nachzufolgen. Über allem Weltdunkel steht also unumstößlich der Thron Gottes und Jesus, das Lamm, als Sieger. Bei allem, was uns verborgen bleibt, gestattet Gott uns durch die Offenbarung einen Blick in die jetzige und zukünftige Welt. Und die maßgebende Figur, Person in dieser Welt- und Menschheitsgeschichte ist und bleibt sein Sohn. Im Mittelpunkt steht das Lamm. In Offenbarung 14 werden wir es dann lesen, später, wenn man die Offenbarung weiterliest, Wer sind die, die vor dem Thron stehen? Es sind die, die ihre Kleider gewaschen haben im Buch des Lammes. Sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Und das, ihr lieben Brüder und Schwestern, lasst unsere Lebensrichtung und unser Lebensziel bleiben. Folgen dem Lamm, wo es auch hingeht. Möchtest du das? Und es kann sein, dass wenn wir dem Lamm folgen, wir auch Wege des Leidens gehen müssen. Das Lamm führt uns nicht um alles Leid, um alle Probleme herum, aber es führt uns zu Gott und ans ewige Ziel. Und deshalb lasst uns Nachfolger sein, treue Nachfolger für oder mit dem Lamm. Der Zukunft getrost entgegensehen, so unser großes Thema. Lasst uns das Hoffnungsfenster der Offenbarung weit offen halten, damit wir einen Blick aus dem Diesseits auch in Gottes unsichtbare Welt bekommen. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte, mit einem kleinen Bild, das noch einmal auf das Lamm hinweist. In der Stadt Werden, an der Kirche, gibt es ein merkwürdiges Zeichen, ein in Stein gehauenes Lamm. Es wird dazu eine Geschichte erzählt, dass dieser Hof vor der Kirche voll lag voller Steine. Und als dort gebaut wurde, stürzte ein Mann vom Gerüst herunter. Ein tiefer Fall, aber er stand unversehrt und heil wieder auf. Wie war das zugegangen? Unter den Steinen und zwischen den Steinen wuchsen Grashalme und zu diesen Grashalmen hat es ein Lamm hingetrieben. Dort graste ein Lamm und genau auf dieses Lamm soll der Mann gefallen sein. Das Lamm wurde zerschmettert, der Mann blieb unverletzt. Und zur Erinnerung brachte man also diesen Stein an, der das Lamm abbildet. Dem Lamm verdankt der Mann sein Leben. Genauso geht es uns. Wir sind verloren, wir stürzen ab. Aber wenn wir auf dieses Lamm fallen, es wird dabei getötet, ja, es gibt sein Leben hin und wir bleiben heil und unverletzt und erlöst. Und deshalb der Blick aus diesem Fenster der Zukunft getrost entgegensehen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das wünsche ich uns, dass wir in dieser lebendigen Hoffnung festhalten und unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen, die uns in Jesus angeboten wird. Ich möchte mit euch beten. Ach Herr Jesus, es ist gut, dass wir dich haben. Wohin sollten wir denn sonst gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Wer könnte uns von aller Schuld befreien? Wer könnte uns das Wort zusprechen, dir sind deine Sünden vergeben, als allein du? Danke, dass wir das annehmen dürfen. Danke, dass wir an dich glauben können, dass du für uns, ja für mich selber auch, dieses Opferlamm geworden bist. Meine Schuld, unsere Schuld hast du getragen. Und so muss keiner mehr in die Irre gehen und keiner muss verloren gehen. Du bist Retter und Erlöser. Und zugleich freuen wir uns, dass du wiederkommst, Herr Jesus, in aller Macht und Herrlichkeit. Wir wollen dich bitten, dass du bald kommst, dass du alles nach deinem Plan vollendest, der ja in deinen Händen liegt. Wir vertrauen darauf, dass alle Worte, die du gesprochen und verheißen hast, dass all das eintreffen wird. Dir, Herr Jesus, sei Lob, Ehre und Dank. Amen.